Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Heute Folge 15. Wie man hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Dann, wie immer, ich bin der Mo.
Ich bin der Mike.
Und herzlich willkommen. Ja, Mike, ist jetzt ja, also die letzte Folge, da waren wir ja sehr aktuell mit der Xbox. Ist ja bis dahin newstechnisch gar nicht so viel passiert, würde ich behaupten. Also schon interessante Sachen, aber die ganz großen Knaller waren jetzt gerade nicht dabei.
Nö, also das geht. Also ich habe so ein bisschen was, aber ist halt Sommer. Sagen wir es mal so. Ja. Zur Xbox noch eine kleine Ergänzung zum wegen Erscheinungsdatum. Das ist jetzt nur keine News, wo wirklich, wo man was bringen oder länger drüber reden kann. In so einem Investor Call oder irgend sowas Ähnlichem wurde bestätigt, dass das der Plan November ist. Okay, Big News. Huh?
22. November hört man doch immer wieder als Gerücht, oder glaube ich das?
Ja, es ist. Ich meine, aber es ist, hat auf jeden Fall eine gesagt, ja, November. Also, aber das ist jetzt wirklich nichts Neues, wo ich sage, das ist ganz normal. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ist mir auch, ich meine, das ist eine 500-Euro-Konsole. Ne. Also behaupte ich jetzt mal, dass die 500 Euro kosten wird, so 400 ohne Laufwerk.
Ja. Ja, so in dem Dreh. Es wird bei der PlayStation nicht viel anders sein. Das wird. Also, sie können es halt endlich mal sagen, das wäre was.
Ja, als wenn, dann wird es maximal ein paar zwischen 10 und 50 Euro maximal unterscheiden, wenn überhaupt.
Ja. Ja gut, aber das ist sozusagen das nochmal schnell ergänzt zur Xbox aus meiner Sicht. Ansonsten, ja, bei mir ist auch jetzt nicht so viel gewesen. Ja. Ah. Ja, mal wieder ein bisschen Artikel rumgedöns, aber sonst ja.
Ich habe eine Motorhaube heute gekauft.
Eine Motorhaube?
Ja, ja, ich habe das. Was? Es ist eine kuriose Geschichte.
Okay.
Wir haben vor einem Jahr einen Ford Focus gekauft. Von 2008 und auch alles soweit gut. Probleme halt ein paar Lackschäden und vor allem Dingen an der Motorhaube Kleinigkeiten. Das hat sich jetzt aber so ein bisschen verschlimmert. Also es waren wohl Steinschlag vermutlich. Also ich hatte mit dem Lackierer mal gesprochen. Und das sich so rausgebildet hat, dass dann so von 2 Euro Großstücken große Krater mittlerweile in unendlich große Krater. Also im Endeffekt ist einfach der Klarlack abgegangen. Seit echt nicht schön aus. Der Wagen an sich sehr schön ist. Das Tango-Rot ist die Farbe. Es ist so ein kräftiges, aber leicht dunkles Rot. Echt schönes Auto. Und da war ich jetzt wirklich schon so immer mal wieder seit einem Jahr an der Suche nach einer Motorhaube und bin heute fündig geworden für sage und schreibe 170 Euro mit Versand. Und praktisch keine Macke dran. Also freue ich mich sehr.
Oh, das klingt gut.
Jetzt darf ich meinen Schwager nötigen, wenn er das hier hört. Jetzt brauche ich dir nicht mehr über WhatsApp schreiben. Die alte rausschmeißen und die neue dann montieren. Und dann mal gucken. Ich werde berichten, ob es geklappt hat, wie es geklappt hat. Und ja, das ist dann immer.
Klingt vielversprechender als gewisse Käfer-Restaurationsprojekte.
Ja, so. Einerseits habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr handwerkliches Geschick. Und andererseits geht es ja wirklich darum, nur die Scheibenwischdüsen abzusetzen, zu tauschen, die Schläuche und die Anschlüsse und zwei Schrauben raus. Jeweils links und rechts.
Ja, das klingt machbar. Klingt machbar. Ja. Man braucht halt einfach mehr Hände, sozusagen.
Ja, und ich muss eh in die Werkstatt Donnerstag wegen. War wohl irgendwie eine Kleinigkeit. Die haben in dem Wagen einen Marderschutz eingebaut, der aber irgendwie nicht so gut eingebaut wurde. Deswegen hatte ich dann da Wasser jetzt unter der Matte. Was mega doofer Tipp. Dickere Küchentücher, man kennt ja diese, wie so Schaumstoff wirken. Reinmachen, drauftreten, rausmachen. Das ein paar Mal, da kriegst du den Wagen auch wieder trocken. Überraschenderweise. Aber ja, da muss ich hinter, werde ich nochmal fragen. Ein paar Fragen stellen, die. Ich habe eine sehr gute Werkstatt. Aber ja, ich halte euch damit auf dem Laufenden.
Genau, ist ja auch Technik.
Das ist richtig. Und sonst ist ja auch bei mir nicht so viel passiert. Ja, ruhig. Im August geht es in Urlaub, werden trotzdem dann aber aufnehmen. Das heißt, ihr werdet nicht auf uns verzichten müssen.
Okay. Wohin geht's denn? Ah ja, das hast du ja beim letzten Mal erwähnt, glaube ich,
Ja,
oder?
eventuell Hannover, kommt mir jetzt ein bisschen drauf an, was jetzt Thema zweite Welle betrifft. Da sind ja ganz viele tolle Experten dabei, die uns jetzt in die Scheiße reiten. Und ja, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht so schlimm wird. Dann würden wir ein paar Tage nach Hannover fahren. Dann gucken wir mal. Ja, da würde ich sagen, starten wir doch das Ganze.
Jawohl.
Dann soll ich zuerst oder willst du zuerst?
Oh, auch mach du doch.
Dann nehme ich ein Thema, was ich die letzten Tage schon ein bisschen länger begleitet habe. Nehme hier stellvertretend eine Heise News wieder. Nintendo Leaks, Quellcodes für frühere Mario- und Zelda-Spiele aufgetaucht. Zahlreiche Dokumente zu Nintendo-Videospielen sind im Netz aufgetaucht. Ein Zusammenhang mit früheren Leaks ist wahrscheinlich. So. Beziehen wir uns auf eine ältere Folge. Da hatten wir darüber geredet, dass unter anderem der Quellcode von der Wii veröffentlicht wurde. Hatten wir so, glaube ich, vor 2 Monaten oder so. Oh.
Ja, um den Dreh rum.
Ja, so. Und jetzt sind halt theoretisch sogar zwei rausgegangen. Das Ganze nennt sich GigaLeak. Im ersten Paket, was, glaube ich, vor, ich glaube, 3, 4 Tagen erschienen ist. Wirklich großes Paket. Sind vor allen Dingen Super Nintendo Sachen drin gewesen. Also Sachen von Super Mario World, von Zelda, bestimmte Game Advanced Quellcodes oder Software Quellcode, also ganz viel Zeug. Ist relativ schwierig, einen Überblick zu bekommen. Es wird gerade so ein bisschen aufgearbeitet. Was halt zum Beispiel so ganz interessant ist bei dem, sagen wir mal, Super Nintendo Leak, sind halt bestimmte Designs, die dann aufgetaucht sind. Zum Beispiel von Yoshi, der dann eher wie ein Raptor aussieht und nicht wie Yoshi. Und dann aber auch der Zusammenhang, dass dieser, wenn man sich den Raptor anguckt und davon gab es dann das Modell des Baby-Raptors, was man ja aus Super Mario World kennt, wird einem klar, warum der Mini-Yoshi ganz anders aussieht, theoretisch, also wenn man darüber nachdenkt, als der no normale Yoshi, weil das Baby-Yoshi faktisch einfach nur der Raptor in klein ist. So eine Sache. Und ja. Ganz viel Text, das wird gerade von 1000 Seiten aufgebaut, ist aufgeploppt bei 4chan.
Ja, wo denn sonst?
Und jetzt kam, boah, ich glaube, es war gestern, vorgestern, dann quasi noch ein Paket und da waren vor allen Dingen Sachen drin vom N64. Was vor allen Dingen die Runde gemacht hat in den meisten Bereichen, war eben ein Luigi-Skin für Mario 64, Super Mario 64, den man immer mal wieder sieht, aber auch verschiedene andere Sachen. Da ist aber auch interessant, dass Rayface und was weiß ich was dabei, dass die Sachen nicht komplett waren tatsächlich. Dass da nicht alle Daten dabei waren, um das komplett zu entschlüsseln. Ja. Und hier verdichtet sich da auch das Ding. Da müssen wir, da müsste ich, das habe ich vergessen. Die Spur führt zurück auf ein ganz bestimmtes Projekt. Das ist der IQ Player. Vielleicht hat der ein oder andere so ein bisschen mehr mit beschäftigt, schon mal was davon gehört. IQ ist ein, ja, wie kann man es erklären? Blöd gesagt, stellt euch einen Dreamcast-Controller ein bisschen vor. IQ, IQUE, könnt ihr auch gerne mal googeln. Ist im Endeffekt speziell für den chinesischen Markt entwickelt und kann N64-Spiele abspielen oder konnte N64-Spiele abspielen. Also ist 2003 released worden. Hintergrund von diesem IQ ist, dass halt in China zu der Zeit oder halt immer noch ewig viele Spiele raubkopiert wurden. Entsprechend hat man dann halt so den IQ-Player gemacht. Insgesamt gab es davon auch nur dafür auch nur 14 Spiele. Unter anderem Rave Race. Das letzte, was rausgekommen ist, ist tatsächlich Animal Crossing 2006. Und anscheinend im Zusammenhang mit dieser Firma, wenn man sich auch die Spielliste anguckt, ist dann der Leak ein bisschen zustande gekommen, dass die anscheinend Daten oder eine Firma, mit denen die zusammengearbeitet haben, so wird vermutet, was ich bis jetzt gehört habe. Und da kommen halt die Daten her. Eben. Und das Interessante ist halt, zum Beispiel der N64-Leak ist 2 TB groß. Das heißt, in der Kürze der Zeit, da müssen noch ein Haufen Zeug drin sein. Auch beim Super Nintendo Leak in Anführungszeichen ist viel Kram. Da ist zum Beispiel was man jetzt auch bei der Heise News zum Beispiel sehen kann, ein 3DFX, 3DFX, Super FX Modell von Link dabei.
Oh.
Das nach gar nichts aussieht wie. Aber das ist halt, da kommt halt echt interessante Sachen bei. Beispielsweise eben, da war zum Beispiel auch dabei ein Prototyp von Yoshi's Island, wo man zum Beispiel Baby Mario direkt steuern konnte, soweit ich das gesehen habe. Und ganz viel cooler Kram werden wir noch aufarbeiten, werde ich auch in den nächsten Mal vielleicht dann auch noch mit einfließen lassen hier und da. Ist auf jeden Fall spannend, weil es halt, es geht weniger um die Spiele sind ja da, die ROMs kann man sich überall holen und der Quellcode kann durchaus interessant sein für die eine oder andere Hobby-Mod. Aber vor allen Dingen ist es halt interessant, halt da Rückschlüsse zu ziehen. Was steht in dem Quellcode? Warum wurden Dinge getan, wie sie getan wurde und so weiter. Zum Beispiel, Modern Vintage Gamer sei da empfohlen, der sich damit gut befasst, der auch Text lesen kann. Zum Beispiel hat er sich dann mit dem Doom Quellcode befasst, der wurde ja auch mit, zum Beispiel mal veröffentlicht, vielleicht parallel da nochmal erklärt. Also ich bin einen Doom-Quellcode veröffentlicht und daraus zum Beispiel dann auch gesehen, was da alles im Hintergrund gelaufen ist. Warum? Da auch die Empfehlung, das Video mit Doom gerne mal anschauen, wie die Person, die Doom geportet hat auf dem Super Nintendo, wie es passiert wurde, was jetzt in der Entwicklung passiert. Solche Sachen so. Solche Rückschlüsse lassen sich dann natürlich auch bei Mario und Zelda zurückführen, was natürlich, ich sag mal, popkulturell allein schon interessant ist. Allein die Grafik von einem Raptor Yoshi, wenn das mal irgendjemand dann in Super Mario World implementiert wird, ist halt sehr spooky. Wenn man so einen Jurassic Park Raptor bei Super Mario World hätte.
Ja, den Raptor, also das Modell habe ich auch schon gesehen. Das ist schon anders.
Ja. Das war wirklich so, okay, gibt es Blut in dem Spiel? Nein, ja, vielleicht.
Und das wirft ja auch ein ganz anderes Bild im Nachhinein eigentlich auf den Film,
Ja, definitiv.
wenn man das so betrachtet.
Mit Mario und Luigi Mario.
Ach, das ist wahrscheinlich einer meiner liebsten schlechten Filme.
Oh ja, der war schon richtig, richtig nicht gut.
Richtig nicht gut, aber irgendwie mag ich ihn. Der ist so. Der hat, da ist so ein bisschen was in meinem Herzen für den übrig, sowas reserviert. Der, weil er so absurd ist.
Vielleicht wegen dem Hauptdarsteller.
Der das auch, ja.
Der ist das. Was das betrifft, also mein lieblingsschlechter Videospielverfilmungsfilm, ist, glaube ich, dann einfach Mortal Kombat.
Ja, sowieso.
Das ist
Das ist
halt.
ein.
Wobei es eigentlich ein grundsolider Film ist für mich.
Ja, und vor allem, da merkt man auch noch, dass die sich tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt haben. Also
Ja.
jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch als dann später bei Resident Evil.
Ja, ich
Weil ich
glaube.
glaube, war ja auch der, war nicht da auch der Anderson der gleiche
Ja, ich glaube schon.
beteiligt?
Ich glaube schon, dass
Schon,
Anderson
gell?
beides gemacht hat. Mit seiner Frau dann später.
Ja.
Ich glaube, ich habe
Ja.
den ersten habe ich mehrfach gesehen. Den fand ich auch gut. Den zweiten habe ich, glaube ich, einmal gesehen und dann hat es aufgehört.
Ich kann mich tatsächlich nur noch an den ersten und den dritten erinnern. Der dritte auch nur, weil Wüste.
Ich habe nur gesehen, dass Wüste
Oder war
kam.
das der zweite?
Wie viel gibt es denn? Vier oder fünf gibt es doch jetzt.
Ich glaube fünf oder so. Aber das Schlimme, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind und vom Abschweifen her. Das soll ja dann noch ein Monster Hunter Film von ihm kommen und Mila
Wow.
Jovovich spielt natürlich auch die Hauptrolle.
Alles, was ich darüber gesehen habe, ist so völlig egal. Ich meine, ich bin auch kein Monster Hunter Spieler. Wobei ich mir auch durchaus gut vorstellen kann, wie man da so ein bisschen so ein Monster-Mittelalter-Ding rausmachen kann.
Ja, schon.
Aber
Aber
das.
vielleicht nicht von diesem Anderson.
Nee, das sah eher nach Mad Max-mäßiges irgendwas aus. Oder billiges Mad Max.
Erstens, weil es wahrscheinlich einfach günstiger ist. Und zweitens, ja, das, diese für japanische Spiele häufig überdimensionierten Waffen lassen sich halt nicht so super ins Real übertragen. um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich glaube, es gäbe ein paar gute Kniffe, das zu machen. Das mit Augmented Reality oder sowas zu.
Ja, aber halt nicht das sozusagen eins zu eins zu sagen, ja, die Waffen sind halt 3 Meter lang, also machen wir das.
Ja, als würde man Final Fantasy VII verfilmen mit, oh Gott. Ja, genauso sah das dann auch aus.
Also nur so, ja.
Wenn wir schon abschweifen, dann muss ich noch einen Lizenzfilm erwähnen, den alle gehasst haben. Ich damals das erst nicht verstanden habe. Das war Dungeons and Dragons, der Film.
Ah.
Und wenn du von D&D hier keine Ahnung hast, was ich zu dem Punkt nicht hatte, war es ein okayer Abenteuerfilm. Wenn du dann aber so nerdig unterwegs bist und dein D&D kennst und dann den Film siehst, dann denkst du so, was ist bei euch schiefgelaufen? Weil es so gar nichts mit D&D zu tun hat. Das ist ja das Verrückte. Ich meine, D&D beeinflusst ja heute noch die ganzen Oblivion-Rollenspiele und so ein Stück weit. Ist ja alles irgendwo und ist ja alles irgendwie, wenn es nicht offiziell ist, zumindest halt angelehnt an dieses ans D&D-System.
Ja, im Endeffekt hast du Herr der Ringe und dann ein bisschen weitergehend halt D&D sehr oft.
Ja, zumindest storiesmäßig. Ach ja. Naja, wollte ich nur nochmal. Ich habe sogar den zweiten gesehen und der war auch echt nicht gut. Und ja, genug derer Filme. Ja, zum Code, wie gesagt, da nochmal werden wir euch versuchen, noch ein bisschen Updates zu liefern oder zumindest Empfehlungen zu geben, wo ihr euch was anschauen könnt. Es ist halt auf jeden Fall cool, da so Zeitdokumente zu bekommen. Vor allen Dingen in Zeiten, wo Quellcodes von ganzen Spielen einfach verschwinden. Also gerade jetzt im europäischen, amerikanischen Markt, da gibt es ja mein persönliches Lieblingsbeispiel, Homeworld Cataclysm, als ich selber damals gespielt habe, ist einfach der Quellcode weg, haben sie nicht mehr. Und das ist nicht selten, leider. Während Nintendo von allem natürlich in japanischer Storheit und Tradition alles dokumentiert und gespeichert haben. Glücklicherweise.
Das ist nämlich ja eine zunehmende Problematik, was die Archivierung bzw. Konservierung von solchen
Ja.
Sachen angeht.
Ist ja auch so ein bisschen dieses, wie will ich sagen, Zeiten der Remasters und Remakes. Deswegen kommt es auch mehr raus. Das heißt, die Leute erwarten ja dann irgendwelche Remakes und Remasters und dann müssen die Leute sagen, ja, haben wir nicht, müssen Reverse Engineering und hier, wir gucken mal. Das ist halt schon traurig.
Ja, das aktuelle Beispiel war ja bei Command Conquer, dem Remaster. Also jetzt vor allem mit den Videosequenzen, wo sie einfach tatsächlich nur noch die vorhandenen auf den Discs nehmen konnten, weil die ganzen Aufnahmen, die Originalen, verschütt waren.
Das ist ja das Interessante, wenn zum Beispiel Bandaufnahme wäre. Gerade so Bandaufnahmen kann man sehr gut abgreifen und sehr hoch skalieren, weil die halt in der Regel eigentlich höher aufgelöst sind, als man sie abspielen würde. Sowas, solche Sachen. Ja. Wobei es ist, wie gesagt, bei Command Conquer haben sie es ja okay hinbekommen. Für das, was es ist, vollkommen ausreichend.
Genau, ja, die haben ja versucht, die Bänder zu finden, die Originalen, aber naja.
Naja. Aber ja, auch so, deswegen ist gerade dieser Leak so interessant eben für Archivierungsthemen. Dann bin ich mit dem Thema, glaube ich, erschöpfend durch. Erstmal.
Jo, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, nur mal in die letzte Zeit zusammenfassen. AMD hat ja jetzt die APUs rausgebracht. Also die quasi Desktop-Varianten der Ryzen auf Zen 2 basierend, die im Laptop schon länger verfügbar waren, die gibt es jetzt offiziell in der Desktop-Variante, aber nicht offiziell zum Kaufen, sondern eigentlich nur für OEMs und Systemintegratoren und was weiß ich. Jetzt gibt es immer wieder so kleine Leaks, dass halt die Leistung sehr hoch ist im Verhältnis, weil die umgehen halt ein paar Latenzprobleme dadurch, dass es monolithische da ist, also nicht diese, ich habe es ja schon früher mal aufgeschlüsselt, dass die halt dieses Chiplet-Design ist, dass ja, also die Kerne quasi in einem Die sitzen und die ganzen Memory-Controller und die ganzen I/O-Sachen in einem anderen. Das ist jetzt bei denen nicht, weil den Platz hast du halt im Laptop nicht und drum ist es auch, und da ist ja halt dann auch eine Grafikeinheit und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben die ja schon im Laptop-Bereich gezeigt, dass Intel da jetzt nicht so viel entgegenzusetzen hat. So, jetzt kommen wir zu Intel. Das ist nämlich der eigentliche Sinn. Ich wollte es nur noch mal, wie die aktuelle Stand ist. Also, dass die das rausgebracht haben, ja, vorher, da haben es ja noch diese quasi XT-Varianten vom 3600, also die etwas höher getakteten normalen rausgebracht, 3600 XT, 3800 XT und 3900 XT. Und es ist einfach nur, weil sie können, sozusagen, weil man sich fragt, warum neue Varianten, wenn im Herbst eh die neuen kommen, naja, wurscht. Auf jeden Fall, Intel hat jetzt auch andere Varianten ihrer zuletzt vor 2 Monaten erschienenen Comet Lake S gebracht. So, jetzt sind wir dem, was ich sagen wollte. Also zuletzt war, also fangen wir es so an, das High-End, also die oberste Stufe ist der 10-Kerner i9 10900K. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert für mich mit den ganzen Namen, weil die ja wieder so furchtbar sind. Also dieser K heißt ja bei Intel, dass wie heißen es, also dass sie übertaktbar sind, dass die freigeschaltet sind. Dann gibt es noch das gleiche in KF. F heißt, dass keine Grafik integriert ist. Und dann gibt es noch den ohne irgendeinen Zusatz. Das heißt, dass der einfach ein bisschen langsamer ist und nicht übertaktbar ist. So. Ja, und den gibt es dann auch nochmal in F, also ohne Grafik. Das ist nur dieser quasi oberste 10900 mit 10 Kernen und 20 Threads. Jetzt haben sie es so gemacht, dass sie einen quasi Zwischenklasse, die haben nämlich den i9 10850K gebracht.
Ja, okay.
Also ja, also der ist auch 10 Kerne, aber also mit K auch freigeschaltet, hat auch eine Grafikeinheit, weil sonst wäre ja ein F dabei. Ist aber insgesamt einfach mal 100 MHz weniger getaktet. Als der K, also 900K, also 10900K. Ich muss jetzt mich wirklich konzentrieren, damit ich das ohne große Verwirrungen durchbringe.
Am Ende kriegen die Leser eine Abfrage. Sonst.
Ja, so ungefähr. So, also das ist so. Also der 10900K hat einen Baseclock, also einen Grundtakt von 3,7 GHz. Hat einen maximalen Single Core mit ihrer Boost 2.0 Techno bla von 5,1, aber einen Turbo Boost Max, das sie 3.0 nennen, von 5.2. Dann gibt es aber noch den Thermal Velocity Boost, was aufgrund von nochmal irgendwelchen thermischen und Strombedarf-Faktoren abhängt, da kann er dann bis zu 5,3, siehst du, jetzt fängt schon an. Und aber im All-Core, also mit allen Kernen von 4,9, das ist der 900K. Und der normal, ach ja, genau, und den normalen Boost mit 4,8, ohne dieses Ganze. Also,
Okay, wer von uns
ja.
geht jetzt in den Mediamarkt und fragt den Verkäufer, was jetzt der Unterschied zwischen dem und dem Prozessor ist?
Würde ich dir nicht mal vorhalten, weil zu kaufen gibt es die eh fast nirgends.
Naja, das ist richtig. Ey.
Jetzt haben sie eben, genau wie gesagt, den kleineren rausgebracht mit jeweils 100 MHz weniger. Ansonsten identisch.
Aber warum?
Vermutet wird, und ich glaube es auch am wahrscheinlichsten, das Binning. Also, die haben wahrscheinlich einfach nicht genug Prozessoren, die qualitativ so hochwertig genug sind, dass sie die ganzen Voraussetzungen erfüllen, um das zu boosten. Also machen sie mal 100 weniger, was sie erreichen müssen, und verkaufen den für 30 € weniger oder so. Falls man den findet.
Ja.
Und also das ist so, wo du sagst, das ist so, also abgesehen davon, dass die Namen immer noch komplizierter werden. Und die K-Prozessoren alle irgendwie nicht, also die 900K eh nicht zu finden sind fast oder meistens. Es gibt immer mal wieder ein paar, die da sind. Also international vor allem, da hört man so, also bei den ganzen Vergleichstests von den Presse, PR-Dingsen von AMD, da war das immer noch mit der Vorgeneration verglichen. Deren Argument war, als sie die gemacht haben, die Tests, haben sie keinen von den neuen gefunden. Klingt ein bisschen komisch, wenn man sagt, der große Konzern AMD sollte es doch schaffen, aber wahrscheinlich haben es das, also die Tests vor 2, 3 Monaten gemacht und dann, ja, okay. Aber wurscht. Also, und jetzt haben es halt nochmal diesen kleineren Zwischen. Also, das ist halt so, okay. Das Problem ist halt lediglich, es gibt ja auch Tests von diversen Seiten, Kanälen und was weiß ich, die zeigen, dass halt auch der 900K unglaubliche Varianz hat in Sachen Übertaktbarkeit. Das heißt, manche kannst du gut übertakten, manche kannst du übertakten, die ziehen halt dann brutal viel Strom und werden heiß wie noch was, andere bleiben kühl. Also die haben da eine Varianz drin und wenn das da schon so schwierig ist und sie dann wahrscheinlich um den Bedarf irgendwie auch nur annähernd zu decken, beziehungsweise einfach Stückzahlen zu bekommen, schon eine schlechtere Variante anbieten, was bringt dann noch groß der freigeschaltete Faktor? Das ist halt das Nächste, wusste, naja, gut, aber ja, aber das ist noch nicht das Einzige. Also das ist jetzt sozusagen, sie haben einen nicht ganz, also den kleineren höchsten rausgebracht, aber sie haben jetzt auch ganz frisch die kleinsten Prozessoren aufgewertet.
Also,
Die haben nämlich einen,
Pentium oder Is? I30?
Die Celeront, also die noch unter den Pentiums.
Okay,
Also,
irgendwas.
ja, der Celeron G500, 5900,
Aber das ist doch
das ist ein.
dann. Ist das kein Pentium oder gibt es Pentium jetzt schon wieder nicht mehr?
Doch, den gibt es schon. Der Unterschied ist nämlich, dass der Celeron zwei Kerne, zwei Threads hat, also kein Multithreading.
Ja.
Der Pentium hat Multithreading. Also, der Unterschied ist im Endeffekt einfach nur, dass er zwei Threads mehr hat, aber auch nur zwei Kerne. Ja, und ein bisschen mehr Takt natürlich. Und teilweise eine etwas bessere Grafikeinheit, die ja eh schon da. Naja, auf jeden Fall der kleinste von denen, der G500, 5900, mit zwei Kernen, zwei Threads, 3,4 GHz und zwei, jetzt kommt auch 2 MB L3 Cache. Der hat jetzt einen, man könnte sagen, großen Bruder bekommen von, und zwar der G5905. Auch zwei Kerne, zwei Threads, aber statt 3,4 GHz Basistakt 3,5.
Ui.
Und eine Verdoppelung des Cache.
Immerhin.
Also 4 MB. Kann ein bisschen was bringen. Und der 5920, der etwas höhere, der eigentlich 3,5 GHz hat, aber nur 2 MB, der kriegt 3,6 und 4 MB. Also das ist so, wo du sagst, ja, und vor allem vor 2 Monaten alles rausgekommen und jetzt haben sie schon wieder so ein bisschen was Besseres. Also das ist so nach dem Motto, also es trägt nicht zur Übersicht bei, sagen wir es mal so.
Ja, aber es klingt einfach, dass sie einfach massive Produktionsprobleme haben, sonst würden sie das so ja nicht tun. Sie müssen ja, also gerade die ganzen, viele Hersteller haben ja langfristige Verträge mit Intel und die müssen ja auch das Zeug dann rauskriegen. Und ich habe, glaube ich, also gerade bei den Großen habe ich jetzt auch das Gefühl so ein bisschen, dass sie da halt arge Qualitätsprobleme haben, wenn die schon so viel, ja, so viel Ausschuss haben, dass sie eine neue Linie bauen können. Und im unteren Bereich ist halt Evolution einfach, ah, wir können was Besseres machen, das bringen wir jetzt auch mal raus. Aber zeigt einfach, wie, boah, schwierig Intel gerade ist. Im Vergleich zu AMD jetzt auch wirklich absäuft gerade.
Ja, und vor allem dazu kommen noch die immer sich mehr verstärkenden Hinweise und Gerüchte, dass sie Auftragsfertigung bei TSMC machen. Und das ist halt auch wirklich so, wo du sagst, ja, so. Wobei, nee, das ist eher so, die haben angeblich 6 Nanometer Wafer bei TSMC bestellt, weil deren, das ist das Nächste. Ja, also ihre 14 Nanometer plus irgendwas. Da kommen sie ja nicht hinterher quasi, weil da müssen sie ja, das ist ja fast alles, was sie machen, läuft darauf. Also gut, Notebook-Prozessoren sind bei 10 Nanometer, aber der ist ja so, da haben sie ja die ganzen Probleme nicht in den Griff bekommen, dass sie den eigentlich am liebsten sofort hinter sich lassen wollen. Und den, wie sie vor einem halben Jahr gesagt haben, der viel besser läuft, der 7-Nanometer-Prozess, der ist jetzt inzwischen aber schon jetzt auch ein ganzes Jahr im Hintertreffen in der Entwicklung. Was dazu geführt hat, dass derjenige, der dafür bisher verantwortlich ist, gefeuert wurde. Der ist einer der, also hier bei Computerbase haben sie gesagt, Intel feuert die Nummer 2 im Konzern. Das ist ja Dr. Venkata Reduchintala. Entschuldige mich für die Aussprache. Mit dem quasi Spitznamen Murthy. Ja, da waren wohl auch diverse Machtkämpfe innerhalb des Konzerns. Ja, aber auf jeden Fall, da das alles so richtig gar nicht läuft, irgendwann, der ist nämlich, also zum 7-Nanometer-Prozess war der wohl auch schon verantwortlich, aber dazu kam er wohl nachträglich erst. Also den konnte er nicht von Anfang an verantworten und der 7-Nanometer ist aber sein Baby sozusagen und da haben sie ihn jetzt gekickt.
Klingt, als wenn jemand alles auf eine Karte gesetzt hat und verloren hat.
Ja. Also und das ist so momentan, also Intel hat keine guten Neuigkeiten zu verkünden. Dementsprechend sind natürlich auch die Aktienkurse gefallen. Und
Wie
das
wir
ist
immer wieder
schon.
sagen, die kommen schon noch wieder. Also sie brauchen
Ja, klar.
den einen technischen Durchbruch, also die Führungskraft, um den Durchbruch zu erzwingen und dann geht das auch.
Das kommt, aber es ist halt wirklich momentan da frühestens wahrscheinlich in ein, zwei, eher, also wenn es so weitergeht mit dem 7-Nanometer, dann eher so in 2, 3 Jahren. Aber hey, die haben die Reserven. Jo, also deshalb, puh, da läuft es gar nicht gut.
Ja. Ja, auch ein
Wobei,
Notebook.
jetzt muss man halt mal schauen, was ist denn das? Rocket Lake S ist der nächste.
Ja.
Der scheint trotzdem relativ gute Werte bei so ein paar geleakten Benchmarks zu haben, wo man sagen kann, ja, könnt ganz ordentlich werden.
Ja, ich hatte gerade noch so im Vergleich heute im Laufe des Tages, den gab es bei Media Markt, das war ein Medion Laptop mit einer sehr guten Ausstattung und eben AMD-Prozessor, die kommen ja jetzt alle. Und dann irgendwie keine 400 € und vergleichbare mit einem i5, also i7, also mit Grafikeinheit drin, Vega 10. Ich glaube, 381 € war das Ding. Also, Entschuldigung.
Ja, gut, aber das dürfte dann wahrscheinlich noch der 3000er Ryzen Mobile sein, weil die neuen, die 4000er haben maximal Vega 8 drin.
Okay.
Oh, scheiße, ich merke gerade, ich weiß zu viel für Details. Das Hirn ist schon wieder so voll gestopft mit so Einzeldingern.
Nichtsdestotrotz wird halt, das ist halt auch hier ein langfristiger Prozess. Also wenn AMD dann wirklich gute Prozessoren rausbringt und werden halt entsprechend diese Laptops dann auch gekauft und es hat ja dann wieder so einen Schneeballeffekt am Ende des Tages, wo dann eben die nächsten langfristigen Verträge erstmal für 2 Jahre wieder mit AMD abgeschlossen werden. Das darf man halt auch nicht
Ja,
unterschätzen.
gerade die Laptop-Hersteller waren halt sehr vorsichtig erstmal. Was verständlich ist, weil die letzten, also so ab der letzten, also ab der 3000er Mobile-Serie, was ja Zen Plus ist, das ist immer ein bisschen verwirrend bei AMD. Also die sind auch nicht nicht unschuldig, was Namensgebung angeht.
Nee.
Die waren noch nicht so, die waren nicht schlecht, aber die hatten halt noch vor allem, was den Strombedarf angeht, waren sie noch nicht so optimal. Die 4000er sind halt, ja, also ich meine, ja, die stecken die gleichwertigen, also 8 Kerne gegen 8 Kerne stecken die Intel auch in die Tasche und brauchen dabei weniger Strom, bleiben entsprechend kühler. Es ist halt wirklich, und die integrierte Grafik, da könnte halt die nächste, was mobil, glaube ich, Tiger Lake ist bei Intel. Da dürfte die neue Grafikeinheit dann drin sein. Das wird dann auch wieder, was das angeht, spannend. Aber momentan, da gibt es auch Tests, wo jetzt, habe ich ganz frisch gelesen, irgendeine Seite hat den 4700G, also die Desktop-Variante von dem 8-Kerner, mit Doom Eternal getestet. Und in Full HD, also 1080p, bei ja, vollen Details. So in die 40 Frames rumgekriegt.
Oh, das ist
Nur
super.
mit der integrierten Grafik. Und das ist schon nicht schlecht.
Das ist schon richtig gut.
Eben, also, ja, da kann man nichts sagen. Und jetzt, wenn jetzt Intel da auch wieder ein bisschen mal nachzieht, die waren ja auch, was ihre integrierte Grafik angeht, ein bisschen, ja, faul will ich es nicht nennen, aber da ist halt nichts vorwärts gegangen.
Nee, das ist ja gefühlt wie vor 5 Jahren.
Eben,
So,
und das.
hast du eine Grafik? Kannst du das abspielen und hast du eine Intel-Grafik drin? Ja, Intel-Grafik, ah,
Ja, so
schade.
ungefähr. Ja, ich meine, so für Videos und ganz normalen Desktop-Benutzung reicht es ja auch vollkommen aus, aber.
Es gibt ja genug Programme, die auch gern mit diesen Intel-Grafik-Dingern auch Probleme hatten und der es gar nicht zum Laufen gebracht bekommen hast. Gibt es ja auch ein paar externe Sachen, die, sagen wir mal, das nicht so geil finden. Speziell die eigentlich eher für den Desktop gedacht sind. Also allein diese Aussage, die für den Desktop gedacht und nicht für den Laptop. Haha. Und ja. Also wie gesagt, AMD kann da ja auch ein bisschen was vorweisen.
Ja, und jetzt, ja, und da, ja, mein, jetzt, man muss mal bedenken, wir haben jetzt das, also wenn das, ja, wir haben jetzt Ende Juli, die neuen Prozessoren sollen noch dieses Jahr kommen, also von AMD, und das wird, also der Herbst wird heiß, der wird richtig heiß.
Ja, und auch was die ganze Chipfertigung betrifft, darf nicht vergessen, dass Apple ja, wie gesagt, jetzt anfängt, selbst Chips produzieren zu lassen in den ganzen großen Werken. Das wird Kapazitäten fressen ohne Ende.
Ja, also gut, bis die halt mal so richtig, die machen ja die, also den Übergang eher so ein bisschen fließend.
Ja, das laufen ja die Verträge noch aus, da werden ja nur
Ja,
Stückzahlen geliefert.
und vor allem die, ich meine, die haben ja auch mit TSMC eine schon lange Beziehung, was das angeht, für ihre, also für die iPhones und iPad. Prozessoren, also die sind ja da auch schon. Also das ist ja der größte Abnehmer und der zweitgrößte ist bei denen tatsächlich AMD. Oh, das ist sozusagen das, was prozessormäßig so ein bisschen in der letzten Zeit los war. Oh.
Ja, spannend. Gut.
Da,
Dann übernehme ich das Ganze mal, weil ich mir
ja.
gerade schön selbst die Überleitung gebaut habe. Stichwort
Ah,
Apple.
ja.
Genau, wir hatten es ja schon in den vorigen Bereichen besprochen, dass wir hier, dass ja Apple anfängt, eben auf ARM zu setzen, seine eigenen Prozessoren baut, was wie gesagt nicht weiter verwunderlich ist, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, da sie ja schon immer ARM-Prozessoren gebaut haben und das sind nämlich alle die iPhone-Prozessoren. Ja, und da sind wir auch bei dem Thema. Also theoretisch, also es gibt wohl mehrere Gerüchte dazu, hier unter anderem bei Teltarif gelesen, aber auch bei T3N und weiter, dass wahrscheinlich am 8. September die nächste Apple Keynote stattfinden wird. Und die da endlich das neue iPhone 12 rausbringen wird. Unter anderem. Zusätzlich ist auch erwähnt, wird wohl neue Macs geben. Ein Gerücht, was sich so sehr bestätigt, dass man davon ausgehen kann, dass es jetzt kommt, wo wir es das letzte Mal ja schon erwartet haben. Das sind die AirPods Studio. Das heißt, dass man hier von richtigen On- oder sogar Over-Ear-Kopfhörern von Apple redet. Allerdings auch hier wieder mit deren Noise-Canceling-System. Das heißt, du hörst nichts, aber wenn jemand mit dir spricht, hörst du das. Das finde ich immer noch wie Magie ein bisschen. Und neues Apple TV, was natürlich auch Sinn macht, da die ja das Abo da haben. Ist ein Gespräch und eventuell natürlich noch ein iPad, geht halt immer. Was auch immer da ist. Wir haben iOS 14, was in den Startlöchern steht, beziehungsweise iPad 14. watchOS ist immer was, wobei mir die Apple Watch einfach auch ein bisschen egal ist. Weniger, weil ich das Ding nicht cool finde, sondern mehr, weil ich dann gar nicht mehr aufhöre zu arbeiten in meiner Welt.
Ja, dann hast du immer irgendwelche Benachrichtigungen.
Ja, das ist ja auch das allerletzte. Also ich habe das Mi Band, ich glaube 2 und 3, das kann sein. Ich glaube 5 ist jetzt mittlerweile raus. Und da war das dann auch, dass dann irgendwann alle Nachrichten da gesehen hast und immer wieder. Und das ist nicht gesund. Ich sag's euch, Leute. Das ist nicht gesund. Genau. Und was wissen wir über das iPhone 12? Wird anscheinend einfach die Fortsetzung des iPhone 11 sein. Das heißt, im ähnlichen Design. Die Kamera wird ähnlich sein oder identisch fast. Aluminiumgehäuse, also Stahlgehäuse in der Max-Version wieder. Oder in dem Fall, ich glaube, zurzeit ist alles noch Aluminium. Ja, und sonst. Display wird leicht anders sein, aber ich erwarte mir hier jetzt kein großes Ding. Vor allen Dingen, da es ja mittlerweile schon zum iPhone 13 Gerüchte gibt, das hatten wir ja sogar schon in einigen Folgen davor. Ja, das wird einfach so wie vom iPhone 7 zum iPhone 8 einfach so nächste logische Konsequenz wahrscheinlich werden, so was man hört. Und da, wie gesagt, bin ich gespannt, was kommt. Sie werden ja anscheinend alles weglassen. Und das heißt, Ladekabel und Kopfhörer muss man sich selber kaufen dann zukünftig. Werden aber noch Anschlüsse haben. Erst wie gesagt, ab 13 besteht ja die Vermutung, dass man die kompletten Anschlüsse weglässt. Und das wird interessant. Da, wie gesagt, man geht um Anfang September davon aus. Das klingt auch realistisch. Und dann schauen wir mal, was da noch so passiert. Und das war es eigentlich schon, was diese Apple News da betrifft. Könnt noch eine zweite News noch mal reinsteuern, die damit gar nichts zu tun hat.
Warum, ja, wenn du magst, warum nicht?
Ja, was uns beide wahrscheinlich nochmal interessieren wird. Also ab Mittwoch, wenn ich es richtig sehe, startet das Wacken Online-Festival.
Oh, das
Wacken
habe ich gar nicht
Worldwide.
mitbekommen.
Ja, ich gehe mal kurz auf die Seite. Da werden dann halt die Bands live spielen, so wie wir es ja auch schon von verschiedenen Bereichen kennen. Da vielleicht der eine oder andere auch schon mitbekommen hat, da ich dem Ticketing-Bereich drin bin, kriege ich da auch einiges mit. Also, was sehe ich hier? Rage, Anthrax, Bodycount, Doro, Wacken. Trivium, BitCasino.io Sponsor. What the? BitCasino.io, was zur
Ja.
Hölle? Herzlich
Ah ja,
willkommen.
erzähl's auch.
Erhalte Belohnung für deine Lieblingsspiele. Booker. Oh, der Quatsch. Hui. Wie haben sie sich da denn ins Haus geholt? Genau, ich sehe noch Hämatom. Blind Guardian. Also das wird nochmal interessant. Es läuft
Bodycount.
mit IC. Schaut mal.
Ich
Mit
meine,
und.
es war bloß dieses Erstaunte. Was macht der auch noch? Ice,
Ja,
Future
Gott.
Ice Tea?
Ja, der hier von Law and Order.
Ja.
Ja. Konzert, Konzert. Videopremiere Chantal und
Ah, nee,
D'Artagnan.
Bodyguard ist ja normal. Ich meine, natürlich Bodyguard mit Ice Tea ist ja normal, oder? Ich meine, warum schon? Ich war nur verwundert, ob es ein anderer ist, aber das ist doch eigentlich der Ice Tea ist doch ganz normal bei Bodycount.
Ja, das ist ja immer da, aber ich glaube,
Also, darum war ich so.
da wird halt immer separat aufgeführt.
Ach so.
Was
Ach,
wir.
Rage gibt's auch noch.
Ja. Machen halt ihren üblichen Kram, der immer ganz. Kann man immer hören, aber ja. Was auch immer Metal Battle Veterans ist. Na dann.
Irgend so wahrscheinlich so. Ja gut, wenn es was Besonderes wäre, hätten sie dazu geschrieben, wer es ist. Aber vielleicht ist es so ein. Obwohl, ist auch recht früh um 17 Uhr.
Ja, dann haben wir den Donnerstag. Alice Cooper, ein Interview. Okay. Archiv ist in Flames. Was haben wir noch live Cooles? Interview mit den Extremo, okay.
Foreigner, oh.
Ja, die gibt's noch.
Ach, Konzert und Archiv, das heißt, dass die wahrscheinlich irgendwelche
Ja.
alten Clips da einfügen oder so.
Archiv, Iron Maiden auch. Die meisten Sachen, die im Archiv sind, kann man auch online auf der YouTube-Seite oder ich glaube auch, also hier wird das Ganze wieder von Magenta 300, genau, Magenta Music 365, 360 gesponsert. Ah, Beyond the Black. Gar nicht so schlecht, auch wenn es ein bisschen eher hergezogen ist. Genau, Blind Guardian am Freitag. Kann man, also, kann man immer. Ross the Boss. Fiddler's Green. Auch, und jetzt gucken wir nochmal auf den Samstag rein.
Oh, Wacken Village.
Alligator.
Boah. Ja
Ist
gut,
auch.
irgend sowas haben sie ja immer. Irgend so ein
Ja.
Ausbrecher.
Oh, Alligator ist auch super. Also ich mag Alligator. Kann man auf jeden. Ist halt wirklich gut gemacht, was er macht.
Creator natürlich.
Sabaton. Ah, Sabaton ist ein. Ich liebe Sabaton.
Ja.
Und Lordi. Lordi gehen auch immer. Der hat eine schöne Show. Ah, da werde ich mir das eine oder andere zumindest
Oh.
im Nachhinein nochmal geben.
Das, ja, da, das überlege ich mir auch.
Ja, das so, wie gesagt, wollte ich nochmal rausbringen. Und das wird auch wohl mit irgend, die nennen es XR Stage. Das wird wohl irgendwas mit, dass man selbst irgendwie da reingesetzt wird. Wie genau das funktioniert, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mittel jetzt aufgepasst. Da bin ich mal ganz schön gespannt. Ja, aber cool, dass wir da was machen. Genau, wenn ihr nicht nach Wacken kommt, kommt Wacken eben zu euch. Das A-Stage geht halt immer. Ach, ich vermisse Festivals. Sag's, wie es ist. Guck gerade nochmal durch. Ich habe nämlich nur so ein komisches Bild gesehen mit so, wie bei den alten Fußballspielen mit so 2D-Figürchen. Anscheinend ist das wohl irgendwie in diese Richtung, dass du dich da quasi in die Menge stellen kannst, als 2D-Sprite sozusagen. Das wäre schon witzig, ja. Wie gesagt, unsere Empfehlung. Definitiv. Ja. Ja, da bin ich mal durch.
Ja, dann habe ich noch, ich meine, es ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein bisschen älter, das ist jetzt schon von der vergangenen Woche, aber ich will den trotzdem nochmal ansprechen, und zwar den Logitech Herman Miller Gaming Stuhl, der 1280 Euro kostet.
Such das doch in einen Stuhl.
Das Witzige ist, dass, also zum Verständnis, über diese 1280 Euro Stuhl hat jetzt bestimmt jeder schon mal was gehört. Die Sache ist halt die: Herman Miller ist jetzt einer der, sagen wir mal, renommiertesten Bürostuhl, also vor allem Büromöbelhersteller. Ich meine, die haben mehr, aber die sind halt auch vor allem wichtig oder bekannt im Bürostuhlbereich oder Büromöbelbereich. Und die haben sozusagen ihren Top-Stuhl etwas gamifiziert sozusagen. Im Endeffekt haben sie den genommen, kleine Anpassungen gemacht, ein Logitech-Logo draufgeklebt und die Logitech-Farben verwendet hinten. Also sehr dezent eigentlich. Abgesehen von hinten, schaut ein bisschen. Naja, ja, die Farben. Man muss die Farben vielleicht mögen. Dieses Logitech, was ist denn das für eine Farbe? Blau, Türkis, irgend sowas. So. Jetzt, also die Anpassungen, was sind das? Die haben im Endeffekt nur ein bisschen mehr Schaumpolsterung genommen, die auch angeblich kühlende Wirkung hat. Und wo habe ich es hier? Steht es doch. Bla 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 bla. Genau, weil Gamer bis zu dreimal länger sitzen würden als Büroarbeiter. Wie sie das berechnet haben, haben sie zwar nicht gesagt, aber wenn man es realistisch betrachtet, kann ich das durchaus verstehen. Vor allem der Gamer steht halt vielleicht nicht so oft auf.
Ja, das stimmt.
Das ist, glaube ich, das, was auch gemeint ist. Also, das ist wirklich sozusagen. Also, ich kenne Leute, die sagen, also, das ist kein Schmarrn, was die machen, gerade für eben Büromöbel und wenn man den ganzen Tag sitzt. Nur zum Vergleich, wenn man sagt 1280 Euro für einen Gamingstuhl, klingt ja schon mal, also überhaupt für einen Stuhl ist er schon, also stolze Latte Geld, vor allem wenn der typische Gamingstuhl so 300, 400, 500 € kostet, was auch schon mal nicht wenig ist, muss man sich nur nochmal vielleicht, wenn man nämlich den Stuhl, diesen M-Body, auf dem der basiert, wenn man den nämlich in der regulären Variante sucht, dann findet man den so ab 1400. Also mit anderen Worten, der ist nicht einfach quasi durch Gaming teurer, sondern eher günstiger geworden.
Wahrscheinlich durch die Stückzahl dann.
Wahrscheinlich Stückzahl und vor allem, den gibt es eben nur in dieser einen Farbvariante. Normalerweise kann man den ja dann sich anpassen, aber wahrscheinlich dadurch. Und nur, also nur so, der ist jetzt nicht einfach nur durch die Kooperation quasi mit Logitech, haben sie gemeint, ja, Gaming haben wir ein paar hundert Euro drauf, sondern eher im Gegenteil. Und ja.
Also, ich habe mir jetzt angeguckt, sieht gar nicht schlecht aus, so gesehen. Wobei ich natürlich einmal die Frage stelle, wie viele Streamer jetzt losgerannt sind zu Logitech und habe angefragt, weil sie ganz wichtig sind.
Für bestimmt viele.
Ja, einige. Und das zweite Ding ist, wo wir von diesem Thema haben, was ich ganz interessant finde, worüber noch niemand geredet hat. Im Bürobereich ist es mittlerweile, also in normalen Büros, soweit ich das kenne, gang und gäbe die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten. Das heißt, bei uns in der Firma haben wir ganz viel Energie und Geld ausgegeben, dass ziemlich jeder Mitarbeiter, der es braucht und möchte, und auch Mitarbeiter, denen es gut tun würde, haha, einen Tisch haben, den sie aufstellen können, um im Stehen zu arbeiten. Das ist die Idee. Also viele, viele, viele Mitarbeiter, ich würde sagen, bei uns 80%, haben die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten, wenn sie möchten oder was sie auch sollten. Und das ist ja im Gaming ja komplett vorbeigegangen. Gerade jetzt, wir reden hier über 1000 Euro, 1450.
Also der 1280 diese Variante.
Ja, da muss man aufpassen. Genau, Stuhl, aber in Stehen spielen, mal abseits von Konsolen, da redet irgendwie keiner drüber. Das finde ich ganz interessant. Das ist mir gerade erst so bewusst geworden, wo ich diesen Stuhl hier sehe.
Das Witzige ist, in dieser Gaming-Linie von Herman Miller, wenn man auf deren Webseite schaut, die haben ja noch einen Tisch, einen Tisch und Monitorhalter. Monitorhalter, mein Gott, ist halt Monitorhalter. Der Tisch hingegen, der lässt sich so hoch stellen wie für einen Stehtisch.
Okay.
Also der ist sozusagen auch in der Lage, als Stehtisch oder als in Stehhöhe zu verwenden.
Natürlich ist halt, wenn ich jetzt competitive Call of Duty Warzone spiele, will ich vielleicht immer die gleiche Position haben. Wobei es bestimmt interessant wäre, wenn ich jetzt nicht Top 2% der Welt bin, macht es wahrscheinlich kaum einen Unterschied, ob ich sitze oder stehe. Ja, sollte man vielleicht ein oder andere Mal dran drüber nachdenken, was versuchen. Es gibt auch, wir hatten letztens noch welche rausgesucht, zum Beispiel beim IKEA. Es gibt auch, ach, die werden sich freuen, wenn ich es in diesem Podcast nenne, Firma Krieg. Und die haben zum Beispiel auch so ab 300 € Tische, elektrische, die du in Stehtische verwandeln kannst. Du drückst halt auf den Knopf, das Ding fährt hoch und fertig. Wie gesagt, gibt es auch vom IKEA. Normale Größe und so, gut verarbeitet. Deswegen, also sollte man, wenn ihr mal sich euch einen neuen Tisch holt, guckt euch sowas an, weil es macht unglaublich viel aus, wenn man ab und zu sich dann hinstellen kann, gerade für den Rücken. Sitzen ist halt nicht die beste Position für unseren Körper.
Ja, und jetzt tatsächlich ist es halt auch, ich meine, Homeoffice
Ja.
ist ja ganz, ganz wichtig geworden jetzt, urplötzlich.
Ja.
Und ja.
Wenn man dann kein richtiges Büro hat, sondern irgendwo am Esstisch arbeitet, auf einem, sagen wir, suboptimalen Stuhl, muss man einmal noch tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Ja, mir tut jetzt auch schon langsam ein bisschen der Rücken weh, weil ich ja auch meinen leider halb auseinanderfallenden Bürostuhl schlecht verwenden kann beim Aufnehmen, weil er knarzt. Naja,
Ich nutze
schauen wir
ja.
mal.
Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich nutze so einen, ja, fast Cocktailsessel, gibt es vom IKEA. Und ich habe dann, weil ich, oder noch eins zurück, wo wir damals, wo ich von Osnabrück nach Freiburg gezogen bin, hatten wir interessanterweise auf dem Sperrmüll richtig großen, Rücken sehr hohen Stuhl gefunden, sehr relativ breit, super gemütlich, mit dem, den haben wir ewig gehabt. Der ist dann kaputt gegangen und über längere Zeit finde ich halt Bürostühle Schweine ungemütlich. Deswegen haben wir uns ja wie so ein Cocktailsessel, der ein bisschen weiter, also bis mittlere Rückenhöhe geht, geholt. Und dann habe ich halt einfach die kurzen Füße, die haben so diese Stummelfüße, gegen höhere Klötze getauscht und Gewinde reingemacht, dass man es aufschrauben kann. Und habe dann eine sehr angenehme Sitzhöhe. Also das ist sehr angenehm für mich. Ist auch gut für den Rücken. Zumindest würde ich das jetzt mal behaupten. Besser als so ein billiger 30-Euro-Bürostuhl oder 60 Euro.
Ja, es kommt halt auch immer aufs Büro an.
Ja, ist richtig. Er ist jetzt hier und meine Frau wollte unbedingt so einen schwarzen, auf alt gemachten Tisch vom Ikea mit Schublade vorne dran, die ich nicht brauche. Ja, aber Höhe passt, ist okay.
Ja, nee, aber es ist tatsächlich auch ein Punkt, warum ich das ansprechen wollte. Ihm ist auch die Haltung der Rücken. Weil das darf man, also ab einem, man soll es eigentlich früher nicht unterschätzen, aber ab einem gewissen Alter bleibt einem irgendwann nichts mehr übrig, als darauf zu achten.
Ja, in einer alten Firma, wo ich früher gearbeitet habe, da lief alle halbe Jahr eine Physiotherapeutin tatsächlich durch. Dann auch ganz wichtig, dass die Beine entlastet werden, die Beinstellung. Ihr könnt euch mal ein paar Grafiken mal online so angucken. Es macht wahnsinnig viel aus. Wenn ihr mal nach der Arbeit super verkrampft seid, schaut euch die Sachen an, dann werdet ihr wahrscheinlich falsch sitzen. Ich sitze häufiger immer noch falsch, bis ich es bemerke. Eben mit Beinen auf dem Boden, ein gewisser Grat, also ein bisschen, die Beine sollten, glaube ich, ein bisschen, es sollten nicht 90-Grad-Winkel sein, sondern die Beine sollten ein bisschen runter sein, nicht zu hoch. Auf jeden Fall, ja. Guckt euch das an. Da hast du ja recht, man kann nie früh genug anfangen. Also, wenn ich jetzt mit 20 8 Stunden am Tag mit Gaming verbringe, mit einem schlechten Stuhl oder in der richtigen Stuhl in der falschen Haltung. Da bringt ja auch die 1280. Hab ich mir richtig
Ja,
gemerkt?
so ungefähr, ja. So ne.
Da bringt ja der Stuhl auch nichts, wenn du falsch drauf sitzt. Wenn er zu hoch, zu niedrig ist. Dann ist halt auch nicht geil. Muss halt, wie bei allem, muss halt wissen, wie du es nutzt. Ja, das hat man gesagt.
Naja, also auf jeden Fall ein Bekannter von mir hatten sich schon mal bestellt.
Oh, okay.
Und zwei Monitorhalter auch gleich.
Ach Gott. Nee.
Naja, schauen wir mal. Also ich werde mindestens aus zweiter Hand berichten können.
Ja, sieht schon geil aus, aber ja, Büromarkt, es gibt viele Bürostühle, man muss halt was
Ja,
ausprobieren.
gut, aber ich meine, wenn man sich wirklich mal mit den hochwertigen anfängt zu beschäftigen, ich habe nämlich eben vor ein, zwei Monaten mal geschaut nach so Sachen und also wenn es wirklich die, so wie Interstuhl oder eben Herman Miller anschaust, da wird es schwierig untertauchen. Ich meine, ich hab dann natürlich auch ein bisschen bei Herman Miller so weitergeguckt. Einer der älteren Stühle oder Stuhlvarianten von denen, der habe ich gefunden für 900 Euro, aber das war ein Refurbished. Also die haben eine krasse, sagen wir mal, Werterhaltung.
Ja, das macht dann auch vieles so aus. Man weiß, im Endeffekt muss man halt vieles Probe sitzen.
Ja.
Das ist so wie mit dem Sofa. Ich sag's, wie es ist. Also, es gibt da Leute, die finden das Sofa total geil und es gibt Leute, die sind das Sofa nicht so geil und auch bei Bürostühlen. Gibt es dann auch. Ich hatte auch schon super teure, super duper und Lendenstütz und Nacken und so mit Kopfteilen, also Quatsch. Ich dachte, ich muss sterben. Also das war für meinen Körper, ja, schon jetzt nicht der schlankste Typ bin, überhaupt nichts. Und da, ja, wie gesagt, überall einfach mal testen. Ja, dann sind wir ja schon durch.
Ja, ich hätte noch was gespielt.
Ja, ich auch. Dann soll ich anfangen?
Ja, wir machen einen Wechsel, du.
Dann nur so ein bisschen angeteased. Ich habe jetzt ja Super Hot Mind Control Delete. Ich habe echt lange gebraucht, das dann auswendig zu können. Jetzt fast 7 Stunden gespielt schon. Überraschend lang. das Spiel und da wartet wohl noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal gar nicht erwähnt. Witzige Anekdote. Es ist ja nur so als Add-on angekündigt und das ist ja auch kostenlos, wenn man das Superhot schon vorher mal gekauft hat, bei Steam zum Beispiel oder bei Epic Games. Man muss das, glaube ich, bis zum 16. gekauft haben, 16.7. Dann hat man das Add-on in Anführungszeichen kostenlos dazu bekommen. Habe ich sehr gefreut. Ja. Dann habe ich das Spiel angefangen, so die ersten Level, bin relativ schnell durch. So nach 10, 15 Minuten war ich dann durch und dann lief der Abspann. Und ich weiß, weiß nicht, ob ich da gerade nicht so ganz aufmerksam war oder so. Und ja, ich hätte Stein und Bein geschworen. Ach so, okay, das war's. Hab dir ja noch dann geschrieben, dann über, ja, hier Abspann 15 Minuten, was ist da los? Und das hat mich so hart getrollt, das Spiel damit, weil ich es auch überhaupt nicht, ich habe auch den Abspann laufen lassen und mir alles angeguckt und tralala. Und ich dachte so, okay, die haben ja so ein kleines Ding daran gehangen, okay. Aber blöd gesagt, ich dachte einfach nur, mein Gott, du bist schweinegut in diesem Game. Das hätte vielleicht ein, zwei Stunden gehen können. Ich konnte es nicht einschätzen, aber ja, bin mittlerweile, wie gesagt, fast bei 7 Stunden, bin so mittendrin. Was ist zu sagen? Also, was ist anders als an einem anderen Superhot? Ist es, ja, wie will ich es erklären? Also, es gibt so eine Art Map, wo man einzeln, oder ja, Map kann man schon sagen, wo man einzelne Knotenpunkte anwählen kann. Die dahinter verbirgen sich dann in der Regel dann Herausforderungen oder Fähigkeiten oder Storytext, der meistens nur aus ein paar Sätzen oder Wörtern besteht. Und wenn man eine Herausforderung startet, kann man dann, je weiter man spielt, desto mehr kriegt man einen Grundchorladen. Beispielsweise dann, dass man viermal getroffen werden kann, statt, zwei, Entschuldigung, dreimal getroffen werden kann, statt zweimal. Oder meine persönliche Lieblingsfertigkeit, Laden nennt sich das Ganze. Das heißt, dass man auf Knopfdruck zu jemandem direkt hinspringen kann und sofort umnieten kann. Was bei einer schnellen Spielweise, zum Beispiel mit dem Katana, sehr cool ist. Ja, das kann man dann vorauswählen, also eine Spezialfähigkeit, und dann kommt man quasi wie so eine Art Programmierschleife, könnte man sagen. Es hat ganz viel komischer Text und zwischendrin sieht man dann, dass da einzelne Levels versteckt sind und ein paar Glitches, wo man dann nochmal extra Fertigkeiten zusätzlich kriegt, wie bei jedem Start hat man Katana oder eine Waffe oder kann einmal mehr getroffen werden, kann, wenn man getroffen ist, sich heilen. Und dann gibt es dann immer so zwei Möglichkeiten, die sind auch random, was halt dazu führt, dass manche Durchgänge, je nachdem, wie man dann spielt, einfach oder schwerer sind. Zum Beispiel, wenn man dann relativ am Anfang immer mit dem Katana starten kann und man eine schnelle Spielweise, wie ich es mir angewöhnt habe, schätzt, dann fegst du da durch. Mit dem Katana kannst du ja sogar die Kugeln von den Gegnern dann zurückschießen und sowas, also zurückschmeißen. Und ich glaube, die Latte an, ich bin jetzt wie gesagt 6, 7 Stunden drin, die Latte an diesen zusätzlichen Fähigkeiten, also Cores habe ich glaube ich 5 und da habe ich 20, 30, 20, 20 verschiedene Fertigkeiten, die noch hinzukommen, was halt jeden Durchgang sehr eigen macht. Und ja, also es ist wirklich, wenn man das Ursprungsspiel mag, es ist nicht nur More of the Same, also für mich könnte es ein zweiter Teil sein, definitiv. Also der Umfang ist beachtlich. Wie gesagt, ich bin jetzt bei über 6 Stunden für ein Add-on. Ich weiß gar nicht, Super Hot, das ursprüngliche Spiel, 4, 5 Stunden, ich guck gerade mal. How long to beat, Super Hot. Genau, Main Story 2,5 Stunden mit Extras 4,5 Stunden. Was auch immer, Completion ist 20 Stunden, okay. Ja, so zwei, hätte jetzt auch so gesagt, 3, 4 Stunden war das ursprüngliche Spiel, da bin ich auch schon weit drüber und es hat wirklich viel Content. Es gibt viele interessante Waffen, Gegner und ja. Zwischendrin gibt es so einen Endlos-Modus, da wurde ich auch schon wieder getrollt. Also, bei mir auch wieder selber getrollt, schönerweise. Ich weiß nicht, wenn man, also die Herausforderung ist, es gibt jeden Raum, gibt es dort und jeden Raum also du kannst jeden Raum betreten und endlos oft spielen. Und Ziel ist es, 10 Wellen, also kommen immer nach und nach Gegner, 10 Wellen zu überstehen. Was halt dazu führt, wenn du so 2, 3 Mal drin bist, gerade gestorben bist, wirklich dich in den Rausch spielst. Also wirklich, bin da teilweise durchgefegt. Das war schon richtig geil. So bam, 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 bam. Und eigentlich nur noch darauf wartest, dass die nächsten Gegner kommen, die du endlich vernichten kannst. Beziehungsweise dann auch Ecken findest, wo du sagst, okay, ich bewege mich nur in dem Radius, weil ich dann von der Ferne her nicht beschossen werden kann und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich dann die ersten 6, 7 gemacht, was relativ viel Zeit kostet, bis dann 10 Wellen mal durch sind immer. Und denke mir, ah, cool, bin dann nochmal drauf und guck's mir nochmal an und merke dann auf einmal, oh verdammt, das geht ja da noch weiter. Man stimmt dann statt, glaube ich, 12 oder 13, die als erstes angezeigt werden, glaube ich, jetzt gibt es, glaube ich, über 30 Räume. Das heißt, dann müsste man über 30 Räume in diesem Endlosmodus dann geschafft haben, um diesen Modus zu beschaffen. Was ich wahrscheinlich, verrückt wie ich bin, auch noch tun werde, weil das Spiel echt wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist wirklich ausdrücklich meine Empfehlung. Ich werde, wenn ich es durch habe, noch ein paar Sätze mal wahrscheinlich dazu verlieren, aber oh, das ist schon. Also, wenn ihr, wie gesagt, super mochtet und dann entsprechend werdet ihr wahrscheinlich auch das Anführungszeichen Add-on haben. Also, richtig geil. Gerade, wenn ihr es noch nicht kennt, es ist halt. Ein sehr eigener Indie-Shooter. Also schaut es euch an. Wenn du ein Video siehst, dann ist binnen Sekunden klar, wie es funktioniert. Ganz klar.
Jo, ich muss nur ganz kurz die Tür aufmachen für die Katze, bin gleich wieder da. So. Jetzt wollte ich jammern draußen schon vor sich hin.
Dann erzähle ich einfach noch ein bisschen was über Superhot für alle. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid eigentlich in so einer Art, ja, texturfreien Umgebung. Alles weiß und die Gegner sind rot. Und das hat eine Ego-Perspektive. Und das läuft alles nicht stehend, aber quasi sehr, sehr, sehr in Ultra-Slow-Motion ab. Und sobald man was bewegt oder was macht, geht's quasi, läuft schneller ab. Das bedeutet halt beispielsweise, ich schieße und dann läuft schneller. Das heißt, ich sehe, einer schießt auf mich. Da muss ich halt abklären, trifft er mich, während ich schieße oder gehe ich da in Deckung oder was mache ich dann? Und das sind dann halt Prozesse, die dann, wenn man gerade eben in diesem Endlos-Modus immer nach und nach bist, schon ist zornig. Macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Guckt euch, wie gesagt, die Videos an. Und wenn ihr jetzt Katzenmiau gehört habt, werdet ihr jetzt vielleicht
Ja.
auch ab und zu vielleicht den Hund schnarchen hören. Der vergnügt sich ja auch in der Küche, wo ich hier aufnehme.
Und wenn die Katze so klingt, als würde sie gerade verhungern, das stimmt nicht, sie hat.
Das tut mein Mops, schaut auch immer, als würde er nie was zu fressen bekommen. Da tun die sich beide nichts.
Und ich kümmere mich auch gleich um sie. Also so emotional, weil die war jetzt einen halben Tag draußen, jetzt hat, möchte sie Aufmerksamkeit.
Oh. Du hast ja noch was.
Genau, ein bisschen was habe ich noch, aber das wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Auf jeden Fall, ich habe Carrion gespielt. Das ist ja, genau, das ist ja, ich glaube, am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende, ja, irgendwie Ende letzte Woche rausgekommen. Und das ist ja dieses quasi, wie sie nennen es, Reverse Horror. Also man spielt sozusagen das tentakelige Monster, das aus einem Labor ausbricht. Und das ist eigentlich tatsächlich die Aufgabe. Man muss ausbrechen und rauskommen. Das ist so eine Art, würde ich sagen, ich nenne es gerne Puzzle-Metroidvania. Das heißt, im Laufe, also man tentakelt sich da durch die verschiedenen Bereiche des Labors, findet dann immer wieder so DNA-Samples sozusagen und mutiert dadurch, bekommt neue Fähigkeiten, baut sich auch in so 3 Stufen aus, wo man dann halt quasi länger wird. Lebensenergie bekommt man natürlich dadurch, dass man das Personal sich einverleibt, schön in einer schönen Animation, auffrisst. Also, es ist schön blutig, schön, man matscht viel herum. Aber alles halt in diesem schönen Pixel-Style, sodass es halt zwar schön richtiger Splatter ist, aber halt eben so ein bisschen distanziert und das alles eben in der 2D-Perspektive. Und dann, man bekommt halt verschiedene, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften. Man kann dann mal so eine Art spinnenartiges Tentakelnetz verschießen und dadurch, meistens ist es dazu da, dass man entweder Gegner erstmal so ein bisschen immobilisiert oder halt zum Beispiel entfernte Schalter betätigt. dann kriegt man auch sowas wie eine, ja, man könnte so Unsichtbarfähigkeit, das ist im Endeffekt so eine Art, ja, Chamäleon-Tarnfähigkeit, wo man halt dann sich an so Lichtschranken vorbeischmuggeln kann oder an Gegnern. Man kriegt auch eine spätere Fähigkeit, wo man Tentakel so wegfeuert und dann wieder herzieht. Panzerung, die man kurzzeitig für so eine Energie, solange man so eine Energie hat, die man selber wiederum auffüllen kann, wenn man an, ja, so Stromrelais sich auflädt. Dann, ja, und so weiter, immer wieder so Fähigkeiten. Und man hat halt eben drei Größenstufen, die man auch, also bis zu einer dritten, wo man dann auch wirklich sehr lang und sehr groß und viel, also matschig, ekelhaft. Und ja, also es ist immer schwierig ein bisschen, es ist ein unförmiges Ding und es ist dann schwer zu beschreiben. Und eben die Rätsel, also nicht jede Fähigkeit hat man in jeder Stufe. Es unterscheidet sich und das wird dann auch wieder für Rätsel benutzt, dass man halt dann zum Beispiel, wenn man jetzt eine der höheren, also mehr Energie quasi, dann muss man entweder halt Gegner fressen oder sich an so, ja, sozusagen Save Points auflädt ein bisschen und man kann in bestimmten, ja, Teichen sozusagen, kann man Biomasse ablassen und dann sich sozusagen verkleinern.
Okay.
Und dann das später wieder aufnehmen und da halt das dann teilweise kombinieren, Fähigkeiten von der kleinen, mittleren oder großen Stufe und dann halt da sich da ein bisschen durchrätseln. Es ist tatsächlich mehrere, oft auch, also in den Trailern kam halt mehr natürlich das schöne, ja, Erledigen von Gegnern oder Personal. Aber eigentlich ist es mehr, dass man sich durchrätselt.
Das ist ja das, was ich häufig als Kritikpunkt dazu gehört habe, dass dann einige Leute sehr enttäuscht davon waren, dass es halt wirklich mehr Rätsel-Metroidvania war und weniger, keine Ahnung, Broforce, Action-Splatter, hahaha, Monster-Ding. Was
Kann
glaube
ich
ich,
verstehen, ja.
aber ich glaube, mit der Erwartungshaltung ja, aber ich glaube, das wäre wesentlich langweiliger als dieser Rätselspaß.
Also ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, auch das sind so, bestimmt auch so 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie man spielt. Und wenn man es, also es hat ja immer wieder auch Passagen, wo man tatsächlich sich einfach durch so eine Menge an Gegnern oder Leuten halt durchhaut einfach. Aber ich glaube, das hätte so 5, 6 Stunden nett getragen, allein. Doch das Rätseln ist teilweise auch wieder ein bisschen zu konstruiert, also das verstehe ich auch. Aber ich glaube, ich habe es auch also zur letzten Vorstellung beim Devolver Direct gesagt, dass ich eben sowas, so ein rätsellastiges Metroidvania erwarte und das habe ich bekommen und dementsprechend hat es mir sehr gut gefallen.
Ohne zu spoilern, ich habe gehört, nur das Ende wäre ziemlich cool.
Ach so, ja, also das ist auf jeden Fall, ja. Das hat mir
Okay.
sehr gut gefallen. Also das, es ist ein bisschen, es wird nicht viel erklärt. Also man fängt halt an, ist halt dann dieser Blob, der ausbricht. Es gibt ja keine Dialoge und irgendwas. Es gibt so Hinweise, es gibt mal, ich habe in einem Test gelesen, Rückblenden in die Vergangenheit. Ich glaube eher, dass es Voraussichten in die Zukunft sind. Auf jeden Fall ist man stört zwischendurch und das ist jetzt nicht so schlimm, weil es kommt sofort relativ schnell eigentlich auch mal da kommt so eine Art Truppe, es erinnert so ein bisschen an so FBI, so Regierungsagenten oder von einem Konzern, je nachdem, die anscheinend da in, also ich habe das so interpretiert, dass die eben in dieses zerstörte Labor gehen und untersuchen, was passiert ist.
Okay.
Es gibt an verschiedenen Stellen halt eben solche ja, Vorausblenden, Rückblenden, je nachdem, wie man es sehen will. Und das Ende ist sehr schön gemacht. Und da will ich auch nichts sagen. Ich hätte jetzt gern mehr gewusst, aber vielleicht ist es auch eigentlich die Stärke schon davon, dass man eben nicht so viel verrät.
Ja, es ist ja dieser Portalpunkt. Ich meine, das ist so, das ist das, was ich jetzt zum Beispiel bei Superhot als fast Negativpunkt sehe, weil da ist die Story so kryptisch, dass ich es einfach ignoriere, weil ich es schlicht nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir möchte. Ist so, ja, das ist irgendwas mit dem Hund und ja, okay. Und ja, und warum machst du das? Und du musst das doch alles gar nicht tun. Ja, das habe ich verstanden, Spiel. Auch nach 6 Stunden und 7 Stunden, auch in 10 Stunden werde ich es verstanden. Aber es gibt so, ich glaube, damit kann man sich gut befassen, aber ja, das ist halt, glaube ich, zu kryptisch für mich. Aber bei dem Spiel, da hätte ich Bock drauf. Das ist so dieses bisschen dieses Portal-Ding.
Ja, und vor allem, sie, also man hat, also ich zumindest, habe den Eindruck, dass sie sich was dabei gedacht haben, müssen sie aber eigentlich gar nicht.
Ja, aber das ist doch schön. Also.
Weil es funktioniert eigentlich so ganz gut und man fragt sich halt dann noch zusätzlich, was könnte da jetzt gewesen sein, warum, wie, so, also jetzt nicht so nach dem Motto, dass man jetzt da nachts wach liegt und denkt, warum, was haben die für Experimente gemacht, das muss nicht sein, aber es wirkt in sich trotzdem stimmig. Und ich würde jetzt eigentlich gern mehr wissen, was da los ist. Wäre aber auch zufrieden, wenn es nicht ist, weil wie es manchmal geht auch sehr viel kaputt, wenn man zu viel verrät oder zu viel erklären will. Ich hatte es tatsächlich, es passt gut, weil als ich das fertig hatte, hat ein Bekannter von mir auch gleich zum ersten Mal in seinem ganzen Leben Aliens gesehen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, bis jetzt das zu vermeiden oder halt nicht. Oder war sehr begeistert. Und das ist halt, finde ich, eine Stärke eben der ersten beiden Aliens. Also Alien und Aliens, dass viel einfach gegeben ist und nicht zu viel erklärt wird. Kaputt gemacht, oder sagen wir mal aus meiner Sicht, also geholfen hat es nicht, als dann Ridley Scott Prometheus gemacht hat. Oder Prometheus oder Prometheus.
Den ich ja gar nicht so schlecht finde wie andere.
Ja, aber ich finde, da wurde dann schon versucht, wieder zu viel zu erklären.
Ja, wo ich fand, gegen Ende, also sprich, was hätte, oder es sollte ja Prometheus 2 eigentlich schon länger kommen. Das ist ja bis jetzt noch nicht. Fand ich die Ausführung, was hätte sein können, in dem Fall ein bisschen mehr Erklärung, das hätte ich durchaus spannend gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich meine, er kann ja, also der Ridley Scott, aber
Ja.
vielleicht hätte dem Film auch weniger Bezug zu Alien gut getan.
Genau, der hat ja diesen Alien-Film gemacht, nicht Condemned, das war das Spiel.
Covenant.
Covenant, ja, genau, das habe ich, der hat mir auch noch nicht geguckt, das soll ja auch nicht so sonderlich gut sein.
Wie andere Freund von mir sagt immer, dumme Menschen machen dumme Sachen.
Ja, wie jeder Horrorfilm halt, ein Stück
Ja,
weit.
aber tatsächlich ist es eigentlich zum Beispiel bei Aliens, was ja auch eher mehr Action ist, aber mit Horror, aber da ist es nicht ganz so. Da sehen sie sehr schnell, okay, da ist richtig die Kacke am Dampfen und dann versuchen sie halt eigentlich rauszukommen. Und zwar gar nicht so doof, sie werden halt trotzdem erledigt. Also da passt irgendwie alles. Ich habe da nicht so viel, oh mein Gott, was macht er denn jetzt schon wieder, sondern eher so, ja. Wirkt alles in sich noch schlüssig. Naja, gut, aber auf jeden Fall möchte ich sagen, Carry On, mir hat es sehr gut gefallen. Es ist tatsächlich weniger Action als Rätsel. Ist jetzt nie so, wo man, dass man halt da groß irgendwie festhängt, aber durchaus angenehm vor sich hinspielbar. Das wurde auch öfter in Tests, habe ich gelesen, kritisiert und da gehe ich komplett konform. Am Ende wird es ein bisschen unübersichtlich und es gibt halt keine Karte.
Ach so, ja.
Das ist also vor allem, da wird halt auch nicht, man bewegt sich halt so durch Türen oder Portale in andere Bereiche und was, wie, wo jetzt groß mit, also nach 5 Minuten, wenn man mal irgendwo sich rumgetentakelt hat, weiß man nicht mehr, wo man herkam, beziehungsweise, dass wenn ich jetzt da lang gehe, auch wenn da steht dann auch groß drüber, Labor, irgendwas oder so, und dann denke ich mir so, und was war da jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Es war dann am Ende schon ein bisschen unübersichtlich, aber dafür ist es halt dann auch nicht so groß. Aber eine Übersichtskarte wäre schon ganz schön gewesen. Das wäre aber auch mein größter Kritikpunkt eigentlich.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also, das ist tatsächlich das nächste Spiel, was ich bei aller Wahrscheinlichkeit noch spielen werde.
Genau, und im Game Pass.
Ja, stimmt. Da würde ich ja dann vielleicht bei der
Ansonsten 20
Qualität noch.
Euro.
Ja, ist ja auch okay. Vielleicht eine Frage, wo wir auch gerade bei Aliens sind. Da Aliens und Predator ja zu Disney jetzt gehören, oder
Ach ja,
schon
Fox,
länger,
gell? Ja.
ja, ist dann die Alien Queen eine Disney-Prinzessin? Den
Ja,
König dann?
den.
Ne, ne, ne.
Theoretischer. Ja.
Den muss ich noch, da
Klassiker.
muss ich noch hinbringen. Vielleicht eine Sache, was, wo du auch, wo wir bei Filmen sind, wo wollen die hin? Die Frage ist ja, ob die sowas ähnliches, ob die so ein Monster-Ding durchziehen. Also es gibt auch das Monsterverse mittlerweile, also Godzilla und King Kong. Die werden ja auch aufeinandertreffen, das ist ja bekannt. Wäre vielleicht für das Spiel, also die Richtung mal interessant, ob es was gibt, was könnte man noch machen? Wo können sie einen noch mit überraschen? Weil ich meine, das Einfachste wird wahrscheinlich sein, Carrying 2 zu machen, weil ich glaube, der erste Teil jetzt, wenn man es dann betrachtet, sehr erfolgreich sein. Was man auch hört, das hat ja viel Resonanz, das Spiel. Und vielleicht machen sie ja nicht dann einfach nur das zweite Mal, sondern, keine Ahnung, machen vielleicht den Blob.
Ja, schauen wir
Der
mal.
dann irgendwelche Städte auffrisst nach, ne? Würde ja vielleicht sich sogar anbieten, wenn man drüber nachdenkt. Ja, schauen wir mal.
Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
So, dann sind wir, glaube ich, durch. Meine Stimme ist fast weg.
Ja, dann, also kann man, bleibt eigentlich nur noch übrig, allen einen schönen Tag, Abend, morgen zu wünschen, schön in keiner Reihenfolge.
Ja. Schaut auch gerne mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Die ganzen Podcasts gibt es, wie gesagt, auch als YouTube-Video. Und hoffentlich irgendwann kriege ich mal meine Videos auch mal fertig, dass ihr euch da was angucken könnt. Und wie immer gern Feedback dalassen, uns einfach Feedback geben, 5-Sterne-Bewertung. Das wäre auch ganz nett.
Freuen wir uns auf jeden Fall.
Wie immer, Daumen hoch.
Jawohl.
Imaginär. Dann schönen guten Abend. Morgen früh, wie auch immer. Auf Wiedersehen.
Ciao.